Die Transformation vom Verbrenner zum E-Auto beschäftigt die gesamte Automobilindustrie. Doch die Absatzprobleme bei Elektrofahrzeugen bringen jetzt vor allem Zulieferer unter Druck. Die Spannungen zwischen Markenherstellern und Zulieferern sind mittlerweile so groß, dass sie die enge Kooperation, das große Erfolgsmodell der deutschen Automobilindustrie, in Gefahr bringen. E-Auto-Zulieferer, wie die Absatzkrise zum Systemproblem wird. AT&S, wie der Chip-Dip den Halbleiterhersteller belastet. Und ThyssenKrupp, beim Voestalpine-Konkurrenten ziehen turbulente Zeiten auf. Und damit herzlich willkommen zu den Industriemagazin-News. Der schleppende Hochlauf der Elektromobilität bringt die Zulieferindustrie in Österreich und Deutschland zunehmend in Schwierigkeiten. Von großen System- und Modulzulieferern wie Bosch, Continental oder Mahle bis hin zu den kleinen, hochspezialisierten Komponenten- oder Teilelieferanten. Die deutlich geringeren Abrufzahlen der Markenhersteller führen zu Leerlauf, Umsatzrückgängen und bringen Amortisationspläne in Gefahr. Weil man zwischen OEMs und Zulieferern einfach die alten Rahmenverträge aus Verbrennerzeiten übernommen hat, als Abrufzahlen planbarer und drastische Rahmenveränderungen gar nicht geregelt waren, ist derzeit in vielen Unternehmen unklar, wer auf den Millionenkosten sitzen bleibt. Das betrifft vor allem jene, die mit großem Enthusiasmus und hohen Anfangsinvestitionen in die E-Auto-Teile-Produktion eingestiegen sind. Die Spannungen der Automobilbranche, die durch knallhart ausgehandelte Verträge mit Spezifikationen, Lieferfristen und jährlichen Effizienzgewinnbeiträgen an Markenhersteller gekennzeichnet sind, sind greifbar. Und sie bringen das Modell der Zusammenarbeit, das zuletzt globale Standards gesetzt hat, zunehmend in Gefahr.
Der steirische Anlagenbauer Pia Automation ist derzeit einer der wenigen Gewinner der elektrischen Antriebstransformation. Für BMW errichtet das Unternehmen im BMW-Werk in Steyr eine fast 5000 Quadratmeter große Getriebemontageanlage für Elektromotoren. In dem Werk in Oberösterreich, aus dem bisher schon jeder zweite Motor kommt, der weltweit in einem BMW verbaut ist, soll ab Herbst die Fertigung für rund 600.000 E-Antriebe hochfahren. Darunter ab 2025 auch jene der neuen Klasse, mit denen die Bayern den E-Automarkt aufmischen wollen. Doch auch beim Anlagenbauer Pia Automation bemerkt man die neuen Zeiten, die in der Automobilbranche angebrochen sind. Früher kamen Anfragen für Anlagen, die oft nicht einmal einen Business Case als Grundlage hatten, sagt Franz Reiter, Geschäftsführer des Automatisierungsherstellers, dem Industriemagazin. Heute würden Projekte für Anlagen nach monatelanger intensiver Vorarbeit am Ende oft deutlich reduziert. In diesen Fällen, so Reiter, ziehe man die Notbremse und steige aus.
Die meisten Unternehmen, die nachträglich betrachtet wohl heute lieber reduzierte Anlagen errichtet hätten, sitzen in der Zuliefererindustrie. Der schleppende Hochlauf der Elektromobilität führt dazu, dass bei Zulieferern neu angeschaffte Maschinen seltener als geplant laufen. Investitionen, die auf viel höhere Stückzahlen ausgelegt waren, amortisieren sich gar nicht oder zumindest vorerst nicht. Der Elektrokater mit Millionenverlusten für die Branche hat die Zuliefererindustrie erreicht. Das größte Problem der Zulieferer derzeit: mit der neuen Technologie wurden Rahmenverträge aus der Zeit der Verbrennerautos übernommen. Damals sind Rahmenabsatzverträge kaum aus dem Ruder gelaufen. Doch heute ist es anders. Wir erleben jetzt bei der Elektromobilität ein Ausmaß, das wir als Zulieferer bislang nicht gekannt haben. Das verursacht hohe Unsicherheit für zukünftige Investitionen, sagt der CEO des oberösterreichischen Aluminiumprofileherstellers Rob van Gils, der auch Präsident beim Verband Aluminium Deutschland ist. Derzeit laufen bei vielen Zulieferern Schadensersatzverhandlungen mit den Markenherstellern. Dabei dürften vor allem die großen System- und Modulzulieferer, sogenannte Tier-1-Supplier, die besseren Karten haben als die kleinen Teilezulieferer. So berichtet etwa das deutsche Wirtschaftsmagazin Wirtschaftswoche, dass sich der Zulieferergigant ZF Friedrichshafen mit Mercedes über eine großzügige Burden-Share-Regelung geeinigt hat. Während ein kleiner Zulieferer von Türgriffen für Mercedes im Regen stehen gelassen wurde. Besonders bitter für die Zulieferer kleiner Teile. Anders als die Big Player sind sie meist hochspezialisiert und verfügen nicht über die Ressourcen, um parallel mehrere Technologien mit hohen Volumina zu bedienen. Doch auch die Automobilmarkenhersteller haben durchaus gute Gründe, an dem bisher recht erfolgreichen Modell der Arbeitsteilung mit ihren Zulieferern zu zweifeln. Zuletzt häuften sich Fälle fehlerhafter oder fehlender Bauteile und nicht etwa bei neuartigen Komponenten oder komplexerer Software, sondern bei Standardware. Fehlende Bauteile von Bosch, die Mercedes einbremsen, Qualitätsprobleme bei BMW wegen fehlerhafter Teile von Continental oder Milliardenstreitigkeiten zwischen Audi von Vitesco. Die Spannungen zwischen Markenherstellern und ihren Zulieferern haben zuletzt neue Höhepunkte erreicht. Dabei dürften, so meinen Fachleute, auch hier die steigenden Anforderungen der Markenhersteller Hauptursache sein. Während früher für ein neues Autoprojekt 5 bis 7 Jahre Planung angesetzt wurden, gibt jetzt die E-Auto-Konkurrenz aus China das zeitliche Ziel vor. 2 Jahre braucht der chinesische E-Auto-Hersteller BYD, um ein neues Automodell zu entwickeln. Um diesem Ziel näher zu kommen, würden, so berichtet man, auch in Europa Zulieferer Abkürzungen nehmen und zeitliche Puffer und Qualitätsschleifen streichen. Sind das nur Kinderkrankheiten einer neuen Technologie in einer Branche, die gerade die größte Transformation ihrer Geschichte erlebt? Oder schon Vorboten einer neuen Beziehung zwischen Markenherstellern und Zulieferern? Manche kleine und mittlere Zulieferer hoffen, dass der Aufbau der Autoproduktion von Herstellern aus China in Europa neue Geschäftschancen eröffnet. Entscheidend dürfte dabei sein, dass die chinesischen Autobauer ihre Zulieferer fair auswählten, also Partnerfirmen eigener Nationalität nicht per se bevorzugten. Beim Aufbau der Lieferketten von Tesla in Deutschland habe das geklappt, heißt es aus der Branche. Sollten chinesische Marken in Europa produzieren, werden sie wohl auch ihre bereits aus China bekannten europäischen Lieferanten zum Zug kommen lassen, hofft Christian Schreiberhuber, CEO des Zulieferers Pollmann International. Das mittelständische Unternehmen produziert in Karlstein im niederösterreichischen Waldviertel, an Standorten in Tschechien, in Mexiko und in China eine breite Palette von Schiebedächern bis zu Kühlsystemen für E-Auto-Batterien. Dass man sich in Karlstein auf Nachfragekonkurrenz auch aus China in Europa freut, wer kann es dem Zulieferer verübeln?
Der steirische Leiterplattenhersteller AT&S spürt die Krise im weltweiten Elektronikgeschäft stark. Im Geschäftsjahr 23/24, das Bilanzjahr endet für die AT&S im März, hat das Unternehmen zum ersten Mal seit vielen Jahren einen Verlust geschrieben. Die Umsatzdelle trifft das Unternehmen zu einem ungünstigen Zeitpunkt, denn die AT&S zieht derzeit kapitalintensiv ein neues Megawerk in Malaysia hoch, um den geopolitischen Risiken durch die Produktion in China zu entkommen.
Volatile Märkte ist Andreas Gerstenmeier gewöhnt. Denn Schwankungen sind im Geschäft mit IC-Substraten und Leiterplatten für die Elektronikindustrie nichts Ungewöhnliches. Doch der Nachfrageabsturz nach dem Ende der Mangelwirtschaft in der Pandemie hat die Steirer am falschen Fuß erwischt. Im Geschäftsjahr 2023 hat das Unternehmen mit 37 Millionen Euro erstmals seit vielen Jahren einen Verlust geschrieben. Schon im Vorjahr hat das Unternehmen die weltweite Belegschaft um ein Zehntel auf rund 14.000 Beschäftigte reduziert. Jetzt soll vor allem in Österreich noch einmal verstärkt Personal abgebaut werden. Die letzten 4 Jahre haben der AT&S in Österreich 32% Lohn- und Gehaltssteigerungen beschert, sagt der AT&S-Chef Gerstenmeier. Das führe zu einem massiven Kostendruck. Einschnitte in die heimische Belegschaft bringen natürlich stärkere Effekte als an den Niedriglohnstandorten in Asien. In Lioben-Hinterberg sind 1700 Personen angestellt, in der Kleinserienfertigung in Fähring beschäftigt man 380. Wie sich der Personalabbau auf die einzelnen Standorte verteilt, wird derzeit evaluiert. Bis Ende Juni soll hier Klarheit herrschen. Am Standort Leoben wird gerade um 500 Millionen Euro der Neu- und Ausbau der Substratproduktion, das sogenannte Voltwerk, fertiggestellt, das 2025 in Betrieb gehen soll. Zusätzlich zu den 350 Beschäftigten, die bislang dafür eingestellt wurden, besteht derzeit ein Einstellungsstopp. Auch das neue Werk im malaysischen Kulim, das 2025 in die Volumensproduktion gehen soll, ist vom Personalabbau nicht betroffen. Eine geplante Kapitalerhöhung hatte AT&S vor wenigen Tagen abgesagt. Die Staatsholding ÖBAG wird damit nicht einsteigen. Man habe mit verschiedenen Interessenten gesprochen, aber man musste zur Kenntnis nehmen, dass der Kapitalmarkt nicht so aufnahmefähig ist wie erwartet, sagte Andreas Gerstenmeier. Wie die Steirische Tageszeitung Kleine Zeitung schreibt, soll sich AT&S Hauptgesellschafter Hannes Androsch gegen den Einstieg der staatlichen Beteiligungsholding quergelegt haben. Finanzierungsbedarf für die AT&S besteht jedoch weiter. Jetzt soll der Verkauf eines Werkes in Ansan in Korea vorangetrieben werden. Im Geschäftsjahr 2023/24 betrug der Umsatz des Werkes 76 Millionen Euro. Das auf Medizintechnik spezialisierte Geschäft sei profitabel, passe aber technologisch nicht ganz in das Portfolio der AT&S. In Zukunft will AT&S mit künstlicher Intelligenz wachsen. Man sieht sich als Zulieferer für Substrate und AI-Prozessoren und Energiemanagementlösungen bestens dafür aufgestellt.
Der deutsche Stahlriese ThyssenKrupp, ein Mitbewerber der heimischen Voestalpine, steht vor wahrhaft historischen Veränderungen. Der Konzern hat sich mit dem tschechischen Milliardär Daniel Křetínský über einen Einstieg in die seit Jahren kriselnde Stahlsparte verständigt. Ziel ist ein Gemeinschaftsunternehmen, an dem die beiden Partner jeweils 50% der Anteile halten sollen. Die Idee hinter der Kooperation? Křetínskys Unternehmen EPCG soll als strategischer Partner Probleme vom ThyssenKrupp beim Zugang zu Energie, Wasserstoff und Grünstrom lösen. Křetínský selbst ist im Energiegeschäft groß geworden, aber er hält in Europa Beteiligungen in verschiedenen Branchen, von Handelsunternehmen wie Metro über Medienkonzerne bis hin zur Logistik. Vor wenigen Tagen hat der Unternehmer ein Milliardenangebot zur Übernahme der, Sie hören richtig, britischen Post der Royal Mail abgegeben. Der Aufsichtsrat von ThyssenKrupp hat am Donnerstag zum ersten Mal in der Firmengeschichte gegen die Stimmen der Arbeitnehmer für das neue Stahl-Joint-Venture gestimmt.
Turbulente Zeiten für den deutschen Stahlkonzern ThyssenKrupp. Der deutsche Mischkonzern, der aufgrund der Schwierigkeiten in der Stahlsparte immer weiter in die roten Zahlen rutscht, versucht sich mit einem Joint-Venture mit der Energieholding EGPC des tschechischen Milliardärs Daniel Křetínský zukunftsfähig zu machen. Eine vorerst 20% Beteiligung, die dann auf 50% aufgestockt werden soll, soll für ThyssenKrupp Steel Europe mit insgesamt 27.000 Beschäftigten zum Befreiungsschlag werden. Als strategischer Partner soll EGPC mit dafür sorgen, dass die Stahlkocher in Zukunft ausreichend mit Energie, Wasserstoff, Grünstrom und weiteren Energierohstoffen versorgt werden. So der Plan. Die Befürchtung der Belegschaft, mit dem Einstieg Křetínskys könnte der Beherrschungsvertrag zwischen ThyssenKrupp und seiner Stahltochter auf der Kippe stehen. Bislang bürgt der Mutterkonzern für den Finanzbedarf des Stahlherstellers. Sollte der Vertrag aufgelöst werden, stünden dann weder der Mutterkonzern noch Křetínský gerade. Die ThyssenKrupp-Gruppe hat im ersten Halbjahr des Geschäftsjahres 2023/24 einen Verlust von 392 Millionen Euro eingefahren. Im Gesamtjahr drohe ein Nettoverlust im niedrigen dreistelligen Millionenbereich. Damit senkte der Vorstand seine Prognose wie auch beim Umsatz das zweite Mal binnen weniger Monate. Der oberösterreichische Feuerwehrausrüster Rosenbauer hat im ersten Quartal 2024 einen Verlust geschrieben. Diesen im Vergleich zum Vorjahresquartal aber etwas eingedämmt. Die Umsätze stiegen in den ersten drei Monaten um fast 18% auf rund 225 Millionen. Das Minus beim Ergebnis sank von fast 11 auf nur noch 9 Millionen Euro. Höhere Fahrzeugauslieferungen und mehr Geschäft mit Ausrüstung und Service haben die Umsätze nach oben getrieben. Rund die Hälfte der Erlöse wurden in Europa erzielt, 35% in Nord- und Südamerika. Für das laufende Jahr geht Rosenbauer für die gesamte Feuerwehrindustrie von einer Steigerung der Nachfrage aus. Für Rosenbauer selbst rechnet der Vorstand mit einem Umsatz von 1,2 Milliarden Euro und einer EBIT-Marge von rund 5%. Der oberösterreichische Flugzeugteilelieferant FACC will aufgrund gut laufender Geschäfte mit Airbus und Boeing bis Ende 2024 auf über 4000 Angestellte wachsen. Das in Wien börsennotierte Unternehmen in chinesischer Hand steigerte im ersten Quartal Umsatz und Ergebnis deutlich und stellte allein in den ersten Monaten des Geschäftsjahres 150 neue Personen ein. Ende März beschäftigte der Konzern weltweit rund 3.600 Angestellte. Im ersten Quartal stieg der Umsatz auf 202 Millionen Euro nach 163 Millionen Euro im ersten Quartal 2023. Unter dem Strich verließ FACC zum Jahresauftakt nach einem Nettoverlust von 3,7 Millionen Euro zuletzt wieder die roten Zahlen. Der FACC-Vorstand geht davon aus, dass sich der Aufwärtstrend der Luftfahrtindustrie weiter fortsetzt.
Das waren die Industriemagazin-News für diese Woche. Alle Folgen können Sie in der Mediathek auf unserer Website nachsehen unter industriemagazin.at/news-tv. Das Industriemagazin ist jetzt auch auf WhatsApp. Scannen Sie den eingeblendeten QR-Code, abonnieren Sie unseren Kanal und bekommen Sie einmal täglich die wichtigsten News aus der Industrie direkt auf Ihr Handy gepusht. Wenn Sie uns zufällig auf YouTube gefunden haben, dann freuen wir uns, wenn Sie uns ein Like da lassen und unseren Kanal abonnieren. Im Namen von Redaktion und Technik darf ich mich jetzt von Ihnen verabschieden. Ich wünsche Ihnen noch einen produktiven Mittwochnachmittag und bleiben Sie neugierig.